Wollen wir einfach reinspringen? Ich glaube schon.
Ja, fangen wir einfach an. Ne? Wir müssen ja keine Zeit verlieren. Wir haben ja schon so 400 Leute auf YouTube und ja, so 200 auf Twitch.
Ja, ja, ich denke, das wird sich noch steigern, aber das ist dann meistens so 20 Uhr ist auf jeden Fall der Peak. Ja, fangen wir mal an. Wunderbar.
Also, ich leite das ganze Thema mal ein. Dadurch, dass ich selber Vater werde, geworden bin, beziehungsweise mich mit dem Thema mehr beschäftigt habe, hat man natürlich auch immer wieder Debatten geführt mit Leuten, die keine Kinder haben wollen, gerade auf X und Ähnlichem. Und da gab's durchaus ja immer wieder Menschen, die Kinder kriegen doof finden oder irgendwie rechtfertigen. Und daraufhin habe ich mir erstmal überlegt, okay, was schreiben die denn so? Und habe darauf ein Bingo erstellt und das dann auch mal zusammengeführt. Das ist das, was da jetzt im Hintergrund eingeblendet ist. Mhm. Viele der Sachen wirst du wahrscheinlich auch schon gehört haben oder in Gesprächen mitbekommen haben oder in Videos oder Ähnliches. Ist ja relativ verbreitet, die Sachen. Natürlich, wenn ich das jetzt schon so zusammengefasst habe, dann kann ich ja auch Video dazu machen, das ein bisschen ausführlicher machen, beziehungsweise auf die Haupt-8-Mythen einzugehen. Und
genau.
Dann dachte ich mir, das passt ja auch gut für dich in der Ketzerkirche, dass man da mal drauf eingeht und ein bisschen die Hauptmythen entkräftet, damit sich vielleicht auch mehr Menschen dazu entscheiden, Kinder in die Welt zu setzen.
Ja, ja, wäre nicht schlecht. Ich sehe auch gerade, das ist praktisch das perfekte Bingo, was du zusammengestellt hast zum Thema Abtreibung.
Ja, im Endeffekt ist es ein Abtreibungs- oder Antinatalismus-Bingo, egal von welcher Seite man es betrachtet. Nur weil es gerade jemand schreibt, ich will keine Kinder, ist das jetzt schlimm? Nee, grundsätzlich ist es nicht schlimm, wenn sich ein Individuum gegen Kinder entscheidet. Das Problem ist, wenn das Mainstream wird und das eine positiv konnotierte Bewegung in der Gesellschaft wird. Das
ja
ist das Problem dahinter.
Klar, wir haben immer den Unterschied zwischen einer Individualebene und einer gesellschaftlichen Ebene und auf der gesellschaftlichen sollte die grobe Leitlinie, der grobe rote Faden, der sich durchzieht, sein: Kinder kriegen ist gut, Kinder kriegen ist die Zukunft der Gesellschaft und genug Kinder sind auch am Ende die Rente der momentan alternden Bevölkerung. Also es hat auch ein bisschen was mit einem funktionierenden Solidaritäts- oder Generationenvertrag zu tun, der nur so gewährleistet werden kann und darf es Mut zur Ausnahme geben und da bestätigen Ausnahmen definitiv die Regel, aber gesamtgesellschaftliche Trends, die müssen diskutiert werden und wir sehen, dieser ist zumindest im Niedergang.
Ja, dasselbe sage ich auch immer mit Idealen oder Leitbildern. Also natürlich ist mein Leitbild, was ich propagiere, Vater, Mutter, Kind. Es darf natürlich auch andere Lebensmodelle geben, aber wie gesagt, ein Leitbild oder Ideal sollte man trotzdem als Gesellschaft definieren dürfen und sagen, so ist es eigentlich am besten oder am sinnvollsten oder am stabilsten für uns als Gesellschaft. Wenn das Individuum da abweicht, ist das nicht automatisch schlecht oder zu verurteilen oder Ähnliches.
Ja. Also damit haben wir uns jetzt zu Genüge distanziert, sodass es schon fast ein linker Podcast geworden ist. Also ich habe neulich so ein Video gesehen, wo jemand, Every Leftist Essay Ever heißt das Video, glaube ich, so ungefähr. Da verbringt der Typ halt einfach 3 Minuten damit, die ganze Zeit klarzumachen, dass es nur seine individuelle Meinung ist und dass er nicht studiert hat und dass er kein Experte ist und nur anekdotische Evidenz und bla bla bla. Und dann ist das Video irgendwann halt zu Ende, bevor er überhaupt zum Thema kommt. Das ist so ziemlich die Masche. Hier bei uns nicht, denn es geht weiter. Das Bingo wird im Endeffekt gleich verarbeitet werden in mehreren Folien. Mutmaßung.
Genau. Zumindest einzelne davon. Nicht jeder einzelne Punkt vom Bingo, sondern die Hauptpunkte, da können wir auch schon reingehen in den ersten Punkt, nämlich der Embryo ist ein Parasit. Das ist eine Aussage, die relativ häufig fällt, hier mal unter einem meiner X-Posts. Wow. Ja, daran ist ja, du kannst es gerne noch vorlesen, Clown, ja, wenn du möchtest.
Dann. Klar, also einmal hier von Fokus, die Kachel, da wird eine Julia Brandner zitiert mit folgenden Worten. Ich habe mich sterilisieren lassen, weil ich keine Kinder wollte und mir sicher bin. Ich habe das nicht großartig mit jemandem besprochen, weil es mein Körper ist, Auslassung. Mir schreiben viele Frauen, dass sie das bestärkt hat, das Thema auch in Angriff zu nehmen und sie sich dadurch ermutigt fühlen. Ja, du schreibst dazu, dann bitte auch nicht beschweren, wenn man Probleme mit der Partnerwahl oder mit Einsamkeit im Alter hat. Darauf wird geantwortet von einem Typen oder einer Frau, wer weiß. Ja, da wird nämlich geantwortet, folgendes Zitat. Wenn ich nur einen Partner finde, der mir einen Parasiten in den Körper setzen will und mir damit noch mehr Zeit und Geld und Nerven raubt, dann nein, danke. Kinder sind dir im Alter nichts schuldig, weder Gesellschaft noch Care-Arbeit. Wenn du so denkst, solltest du keine haben. Wow.
Ja, und wie gesagt, das sind die Standardaussagen, mit denen man tatsächlich konfrontiert wird. Also es gibt ja im Endeffekt die Child-Free-Bewegung, also der Euphemismus zu Child less, also dass man nicht Kinderlosigkeit, sondern Kinderfreiheit im Endeffekt formuliert. Und das ist mittlerweile eine immer weiter wachsende Internetblase, Internetphänomen, wo dann genau solche Takes immer wieder vorkommen.
Zusammen mit Regretting Motherhood halt, ne? Also
ja, genau, auch das ist.
Nicht, dass es genau dasselbe ist, aber ich glaube, es befruchtet sich sicherlich gegenseitig, wenn es öffentlichkeitswirksam als schon fast Identität gleichkommende Persönlichkeitsmaxime irgendwie nach außen getragen wird, weißt du, so propagiert wird im Sinne von, man macht das, um sich selber das ein bisschen vielleicht auch zurechtzukaufen und trotzdem positive Affirmationen zu bekommen von den Leuten, aber es hat halt auch eine normalisierende Auswirkung, die vorher vor Social Media nicht so da war und auch in Social Media selber auch noch nicht so lange da ist. Zumindest mache ich mir das vor. Und das heißt nicht, dass wenn jemand, und hier kommt die nächste Distanzierung oder wie du das auch nennen möchtest, der nächste Mut zur Ausnahme, das heißt nicht, dass man das nicht nachvollziehen kann, dass zumindest zu 10% oder zu 20% in einer alleinerziehenden Mutter mit missbräuchlichem Ehepartner dann irgendwann das drin ist, scheiße, hätte ich das mal alles nicht gemacht. Ja, aber das ist dann halt schade und schrecklich, aber es nach außen zu tragen und dafür Affirmation bekommen zu wollen, das ist eine andere Eskalationsstufe. Und das soll das Einzelschicksal nicht verharmlosen. Also es tut mir trotzdem für diese Frauen leid, wenn sie so fühlen.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich finde es ganz furchtbar, wenn Frauen bereuen, Kinder gezeugt zu haben oder in die Welt gesetzt. Deswegen predige ich ja auch immer und immer wieder, wie wichtig es ist, ein Kind aus einer stabilen Beziehung heraus zu produzieren letzten Endes. Weil nur die stabile Beziehung schafft auch das Fundament, dass man ja ein Kind großziehen kann. Weil es ist die schwerste Zeit im Leben, die man als Paar haben oder als Mensch grundsätzlich haben kann, zumindest in der heutigen Zeit. Also die ersten Monate oder Jahre mit einem kleinen Menschen, der musste mal versorgt werden, der ist abhängig und das zehrt an jedem Fundament, was man sich aufgebaut hat im Leben. Plötzlich viel über den Haufen geworfen wird. Wenn man da keine Stabilität hat, dann ist das furchtbar. Auch wenn man kein soziales Netzwerk hat um einen herum, was einen irgendwo stabilisiert oder was einem mal hilft oder mal das Kind abnimmt für eine Stunde oder zwei. Auch das ist ja schon eine enorme Entlastung.
Klar, klar. Und vielleicht, um nochmal inhaltlich hier auf die Antwort auf dich einzugehen. Es ist halt schon die Entmenschlichung eigentlich, ne? Also das Degradieren des werdenden Lebens zum Parasiten im Körper. Muss man fast gar nicht so viel noch zu sagen zu dem Wording. Der Frame ist klar gesetzt.
Ist halt faktisch falsch. Also auch ein Parasit per se ist ja zum einen von der DNA her unterschiedlich. Also kein Parasit teilt sich DNA mit seinem Wirtskörper. Und Parasiten sind auch normalerweise alleine nicht lebensfähig oder brauchen den Wirt letzten Endes, damit sie permanent überleben. Ein Säugling wird irgendwann lebensfähig, ganz alleine. Also der Embryo ist im Endeffekt nur ein Entwicklungsschritt auf dem Weg zum vollständigen, oder vollständig ist das falsche Wort, aber zum selbstständigen Menschen. Und der Parasit ist normalerweise ein eigenständiges Lebewesen mit eigener DNA, mit eigenem Sinn, eigenem Zweck, der einen Wirtskörper braucht, um zu überleben.
Ja, und dann halt dieses Kinder sind im Alter nichts schuldig, weder die Gesellschaft noch Care-Arbeit, ja. Wenn du so denkst, solltest du keine haben. Das hängt ja auch von dem familiären Zusammenhalt ab, den du kreieren kannst oder ob du überhaupt, das Ding ist halt, das ist auch Projektion, Mutmaßung. Ich kenne die Person nicht, die es geschrieben hat, aber ich glaube, Leute, die das sagen, würden wahrscheinlich zu einem gewissen Grad auch die eigene Erfahrung mitbringen, dass sie selber ein schlechtes Verhältnis haben mit ihren Eltern und ihnen nichts schuldig sein wollen. Und das gewährleistest du als Elternteil dann halt selber, je nachdem, was du für ein Elternteil bist, ob deine Kinder denken, sie wären dir was schuldig. Denn im Idealfall denken sie das. Mhm. Ja. Ein weiter?
Wie gesagt, genau, kannst weitermachen. Da geht es dann noch um ein paar positive Dinge, weil es tatsächlich ja eher eine Symbiose ist zwischen Mutter und Kind. Also das Kind im Endeffekt schickt heilsame Zellen an die Mutter. Da gibt es ein Fachwort, kannst direkt eins weitergehen. Das ist den wenigsten so richtig bekannt. Also fetaler Mikrochimerismus heißt das Ganze. Und dadurch gibt es sogar Organschäden, Krebs und nicht, was geheilt wird durch im Endeffekt den Embryo im Mutterleib, weil der Stammzellen gezielt schickt und Immunantworten auslöst und die Mutter am Leben halten will letzten Endes. Also es ist eigentlich eher eine Symbiose als eine parasitäre Abhängigkeit. Und wie gesagt, der Embryo kümmert sich um die Mutter und die Mutter um den Embryo. Und selbiges kann man später noch über die Stillzeit sagen. Da passt sich der Embryo auch im Endeffekt an, beziehungsweise die Brust analysiert den Speichel des Embryo, passt daraufhin die Konsistenz der Milch an und Zusammensetzung und baut auch Antikörper und Ähnliches. Und genauso reagiert der Speichel des Kindes und passt sich an die Mutter an, wenn die krank ist oder Ähnliches, und bildet ebenfalls Dinge für die Mama. Also eigentlich dieses permanente Wechselspiel zwischen Mutter und Embryo und das herunterzubrechen auf, das ist eine parasitäre Abhängigkeit, ist halt einfach widerlich.
Ja, es ist halt auch wieder ein bisschen zu einfach, ne? Also es würde halt irgendwie auch keinen Sinn ergeben, auf natürlicher Ebene, dass unser Mann, worüber diskutiere ich denn hier, Mann? Das macht auch keinen Sinn, dass ein parasitäres Abhängigkeitsverhältnis, also im Sinne des auch des Schädlichen vom Parasiten, da wäre. Hast du das gemacht gerade?
Entschuldigung, ich habe mich verklickt gerade.
Darf es mir egal sein. Antinatalismus-Mythen. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Also für Leute, die später einsteigen, hier unten steht das aktuelle Thema, weil wir reden natürlich länger drüber. Also du willst uns sagen, Kinder kriegen ist gesund oder was? Gibt's auch nicht.
Letzten Endes, es gibt ja die großen Studien, dass sogar Schwangerschaft und Stillen vor Brustkrebs, Gebärmutterkrebs, Eierstockkrebs und Ähnliches produktiv wirken. Also letzten Endes gibt es durchaus positive Effekte durch Schwangerschaft und Kindheit. Oder Kinder kriegen und stillen dementsprechend, es hat positive Sachen. Also natürlich kann man nur auf die negativen Dinge schauen, aber insgesamt muss man die positiven eben auch erwähnen und darf die nicht einfach ausblenden, dogmatisch, als Kinderhasser oder Ähnliches, wie es gern in diesen Bubbles dann gemacht wird.
Genau, da haben wir es. Child-free, unmarried women are the happiest people in society, a behavioral expert says. A London School of Economics Professor, bla bla bla.
Genau, schon Mythos 2 im Endeffekt, also kinderlose Frauen sind glücklicher. Und diese Studie wird immer wieder zitiert, also hast du bestimmt auch schon mal gehört oder mal drauf reagiert, weil der ÖRR liebt die, also gerade, ja, warum auch immer. Der Nachteil dieser ganzen Studie ist, dass sie nur den Lebensabschnitt von Frauen anschaut zwischen 25 und 35. Also die Zeit, wo man sich eben am meisten auch auslebt, am meisten Freiheit auch genießt, am wenigsten die Vorteile von Kindern hat, sondern hauptsächlich eben die Nachteile, nämlich dass man sich viel drum kümmern muss, dass man finanzielle Einschnitte und Ähnliches hat. Wenn du jetzt eins mal weiterklickst, gibt es nämlich eine weitere Studie, die da deutlich, deutlich genauer aufzeigt, wie sich das im Leben und Alter verändert mit der Zeit.
Studie.
Also wenn man tatsächlich mal schaut, wer glücklich ist und wer unglücklich ist, dann zeigt sich da relativ schnell, dass es da eben, sagen wir, verschiedenste Faktoren gibt, die glücklich machen. Und hier geht es jetzt darum, welche Frauen von sich aus sagen können, dass sie very happy, also sehr glücklich mit ihrem Leben sind. Und da sieht man, dass unverheiratet und kinderlose Frauen da eigentlich sehr schlecht abschneiden, egal in welcher Altersdemografie.
Mhm, und in der Tendenz unverheiratet mit Kindern ein bisschen mehr, aber weiß ich nicht.
Also
hättest du nochmal fragen können, wäre vielleicht andersrum.
Genau, in jungen Jahren siehst du eben married childless, also wenn du 18 bis 34 bist, dann ist das schon eine glückliche Demografie, weil du hast deinen Traummann, du hast ein Leben, du hast Geld, du kannst reisen und Ähnliches. Ja, die sind noch glücklich, die Frauen, also 18 bis 34. Wenn du dann in die Demografie weitergehst, 35 bis 54, verheiratet und kinderlos, sind schon unglücklicher als ihr Pendant, was Kinder hat. Und bei 55 plus sieht man sehr, sehr deutlich, da überwiegt einfach die verheiratet mit Kindern Demografie. Die behauptet zumindest zum Viertel, dass ihr Leben sehr glücklich ist. Und das in höherem Alter. Und die Statistiken gibt es auch noch in noch höherem Alter oder mit Anzahl von Kindern und weiter aufgedröselt. Aber wie gesagt, wenn man halt immer nur auf die jungen Jahre schaut, dann ist es klar, weil da hast du ja die Einschnitte durch Kinder. Klar kannst du da sagen, da fühlst du dich unglücklicher, da fühlst du dich unwohler, da hast du dann weniger Paarzeit, weniger Reisen oder Ähnliches. Aber je länger man das Ganze betrachtet, umso mehr Einfluss haben Kinder oder die Effekte von Kindern auch positiv auf das eigene Leben. Was nicht bedeutet, dass jeder, der Kinder hat, automatisch glücklich ist. Also das muss man dazu sagen.
Ja, also deswegen, ich fand die Bebilderung hiervon, also die Bebilderung hiervon, gut, jetzt hast du gesagt, welche Demografie sich das beziehen soll, würde sich das allgemein auf alle beziehen, ja, dann würde ich nicht so ein Bild wählen, ne? Da scheint nicht die Sonne in dieser Realität, weil das würde schon evolutionstechnisch keinen Sinn ergeben. Also würde eher Sinn ergeben, dass, was die Gesellschaft perpetuiert, den Leuten auch individuell Glücksgefühle bereitet. Weil wenn dem nicht so wäre, dann, naja, dann würde das auch nicht so passieren, dass man Kinder bekommt in der Tendenz. Gut, damit das.
Jetzt muss man eine Triggerwarnung angeben. Jetzt geht es um ein Thema, Schwangerschaft ruiniert den Körper tatsächlich so ein bisschen. Und das sind durchaus Bilder, die wirken. Deswegen habe ich die ausgewählt, weil es tatsächlich Bilder sind, die so regelmäßig verwendet werden. Da kommen gleich auch noch ein paar andere. Also hat man einmal die quasi bildhübsche, tolle Frau, die alles im Leben hat, was sie braucht. Geld, Schmuck, sonstiges, Aussehen, Glamour. Dann kommt quasi das erste Kind und die Frau sieht schon fertiger aus, kleidet sich nicht mehr modisch, sieht müde, fertig und kaputt aus. Und dann spätestens nach ein paar weiteren Kindern sieht sie wie ein emotionales Wrack aus.
Ja, das ist halt das Ding, ne? Und trotzdem, selbst wenn dem so wäre, und trotzdem braucht es Mütter.
Dann kannst du auch gerne weiterklicken. Wie gesagt, sind es, ich glaube, drei
selbst Bilder, wenn es so schön wäre.
Die,
oh Gott, das ist auch,
so sind.
Ja. Auch ein tolles Bild, ja.
Ist einfach dieses Selbstbild im Endeffekt. Wie gesagt, im Endeffekt ist es ja eine Bubble, die sich selbst versucht zu affirmieren. Also bloß keine Kinder kriegen, weil es macht dich hässlich, es macht dich unglücklich. Ja, es macht dein Leben kaputt und ruiniert dein Leben. Und hier genau dasselbe, die Frau, die dann unglücklich ist und sogar ein Tränchen im Auge hat. Also das sind ja schon starke Bilder.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also auch dieses, also sie verdrückt hier eine Träne, während ihr Kind neben ihr steht. Ja, aber du hast halt dieses Kind. Also das, nichts für ungut, ja. Also ich will jetzt hier nicht vor diesen Extremdarstellungen irgendwie auf Teufel komm raus nicht einknicken oder so. Das sind ja auch sowieso übertriebene Darstellungen, um sich selber da zu kaupen, dass das schon gut ist, wie man darüber denkt. Aber dieses Gutaussehen hier ganz links am Anfang, das sollte zu dem nächsten führen. Das sollte die Wahrscheinlichkeit für das nächste steigern. Also für die Partnerwahl, für das alles, für die Familiengründung, die Attraktivität. Danach ist das Kind halt die Priorität. Ja, auch wenn du ein bisschen geschlaucht aussiehst, dass du hast halt ein Kind. Das ist halt so viel mehr wert, als in den Spiegel schauen zu können und zu sagen, oh, da ist keine Rolle. Dann ist da eine Rolle.
Es ist halt wirklich so, natürlich verändert sich der Körper durch Schwangerschaft. Da muss man niemandem eine Illusion machen. Natürlich sieht man danach anders aus. Man muss aber auch sagen, dass selbst kinderlose Frauen nach ein paar Jahren anders aussehen. Also der Körper verändert sich permanent und mit 50 ist nichts mehr so straff wie mit 20. Also die Schwangerschaft allein ist nicht der Hauptindikator dafür, wie man im Alter aussieht oder wie sich der der Körper verändert. Und wir können gerne nochmal ein Bild weiterspringen. Wie gesagt, das sind gerade noch die hässlichen Seiten des Ganzen. Wir kommen gleich zu positiven Beispielen, einfach als Gegensatz dazu.
Ja, having a baby doesn't change you. Und dann Soapsatz, baby woke up 2 minutes into shower. Also ich habe jetzt noch Schaum von der Dusche in den Haaren, weil das Baby aufgewacht ist.
Konntest nicht fertig duschen, hast irgendwie ja irgendwelche Spuren von deinem Baby am ganzen Körper, hast natürlich auch Stretchmarks, also Schwangerschaftsstreifen und sowas und kannst dich nicht um dich selber kümmern, bist übergewichtig geworden, trägst nur noch Jogginghosen und Still-BHs und...
Ja, und nach der Darstellung bist du auch obdachlos geworden anscheinend.
Bist obdachlos und blutest von Wunden, die dir dein Baby zugefügt hat mit seinen Fingernägeln. Also es ist halt...
Es sind Dinge, die passieren, aber sie passieren nicht alle gleichzeitig und nicht alle in dieser extremen Form. Also das ist schon eine krasse Darstellung hier. Die sieht ja richtig, die sieht am Ende aus. Die könnte auch im Bahnhofsviertel liegen, ja?
Ja, die könnte auch in die Drogensucht abgerutscht sein. Also wär genauso möglich.
Was haben wir hier noch? Stretchmarks? Kommt auch drauf, kommt sowas von drauf an halt, ne?
Ist genetisch zu den meisten Teilen, muss man immer sagen. Also manche Frauen sind einfach ja genetisch vorbelastet, was das angeht. Die haben es meistens aber auch schon in der Pubertät, dass die da Dehnungsstreifen entwickeln. Muss man eben auch sagen, allein durch das Wachstum, was da stattfindet. Der Bauch dehnt sich natürlich auch. Das ist nun mal so. Das gehört zur Schwangerschaft dazu. Da muss halt ein kleiner Mensch Platz drin haben. Man kann natürlich vorsorgen, man kann Massagen machen, man kann mit Bauchtüchern arbeiten, man kann Öle verwenden. In vielen Fällen kann man es vermeiden. Manchmal nicht. Dann kann man es immer noch nachbehandeln. Also mittlerweile gibt es ja alle möglichen Sachen. Fraktioniertes Laser, Microneedling, sonstiges. Also die verblassen auch, die Streifen. Das ist jetzt nichts, wo man ein Leben lang entstellt ist oder potthässlich wäre. Also
das ist auch, wie sie auch einfach das Heroische daran einfach kaputt machen. So, ne? Also dieses, das Heroische, dass man sich selber halt einen Teil seines Leibes eben opfert für den Nachwuchs. Da liegt tiefe Bedeutung drin. Da liegt Ehre und Würde drin. Da liegt Bestimmung drin. Und das dann halt optisch in dieser Art und Weise. Es kann sein, dass jemand schon mal im Laufe oder kurz nach der Schwangerschaft mit dem Neugeborenen irgendwann mal so aussah. Und es ist es trotzdem wert. Selbst wenn du so aussiehst, halt dein Maul und bekomm ein Kind. Also das ist halt, so schlimm ist es nicht. Also Pee, Poo, Vomit Stains, alle gleichzeitig und du hast die Hose seit Wochen, nach Wochen nicht gewechselt. Du kriegst es seit Wochen nicht hin, dir diese Jogginghose in die Wäsche zu stecken. Mit Pipi, Kaka und Kotzflecken drauf. Bitte, ich bitte dich. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass du das schaffst.
Also ich glaube auch, jeder mit Kind wurde schon mal angepieselt in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube, das passiert jedem Elternteil mal beim Windeln wechseln, dass es plötzlich losgeht und man nicht vorbereitet war. Das ist ganz normal und man zieht sich halt dann direkt danach um.
Es ist halt ein Propagandabild, ne? Also das ist schon so hart dargestellt, wie es nur geht, ja?
Ja. Ja. Ja, dann kommen wir mal zu...
Sie hat ja noch nicht mal mehr Beine.
Ja, sie kniet ja auch. Also.
Achso, ich dachte, die wären jetzt auch abgefallen durch... Okay, ich gehe weiter.
Also hier mal zum Beispiel Schwangerschaft einfach mal, was möglich ist, wenn man in der Zeit zum Beispiel sportlich ist. Dann muss der Bauch nämlich auch nicht riesig sein, weil letzten Endes die Bauchgröße hängt von der Bauchmuskulatur ab. Je stabiler die Bauchmuskulatur, umso kleiner ist auch letzten Endes der Bauch. Und natürlich die Gewichtszunahme hängt auch davon ab, wie viel man isst und wie man sich ernährt, was man macht, ob man Probleme, Wassereinlagerung und Ähnliches hat. Aber wie gesagt, es gibt positive Beispiele, wo man auch einen Monat später, wenn man wieder einen flachen Bauch hat, wieder teilweise Sport machen kann. Und natürlich, die Brust ist größer, wenn man stillt. Das bleibt in der Zeit einfach vorhanden.
Ja, ja.
Kannst auch noch eins weiter. Wie gesagt, ich habe ein paar positive Beispiele, einfach um die Bilder mal zu entkräftigen, die da sind. Weil, wie gesagt, Bilder wirken. Dementsprechend muss man dem auch mal was entgegensetzen.
Genau, hier zum Beispiel.
Genau, nach 2 Kindern in dem Fall, also zweite Schwangerschaft schon. Einmal direkt nach der Geburt, im Endeffekt 3 Wochen postpartum mit 157 Pfund. Und dann eben... Genau, danach.
Genau,
und
das
hier
war das
einmal
gerade.
Der Vergleich, eine Schwangerschaft, wo in der man fit ist, also Sport macht, und eine Schwangerschaft, in der man keinen Sport macht. Also auch mal der Bauchunterschied. Natürlich hängt es auch vom Kind ein bisschen ab, wie groß das ist, aber es ist trotzdem selbe Frau, nur einmal quasi mit Sport, einmal ohne Sport in die Schwangerschaft gegangen und jeweils dieselbe Woche.
Ah ja, hier bin ich schon beim nächsten.
Genau, dementsprechend kann ich jedem nur ans Herz legen, auch jeder Schwangeren macht Sport, solange ihr könnt, solange der Bauch nicht im Weg ist. Es hilft dem Selbstbild und auch danach die Regeneration ist so viel besser. Also auch die Rückbildungszeit, wenn man schon Muskulatur hat, ist so viel leichter wieder reinzukommen, als Muskulatur erst frisch aufzubauen.
Klar, man kann den Beckenboden ja auch schon vorher trainieren.
Genau, auch das Beckenboden, je besser der Beckenboden trainiert ist, umso weniger Probleme hat im Nachhinein. Alter spielt natürlich auch eine Rolle. Also es macht einen Unterschied, ob man Mitte 20 schwanger ist oder Ende 30. Das muss man einfach dazu sagen.
Ja, absolut, absolut. Deswegen also eher früher.
Im Bestfall eher früher, wobei ich auch kein Fan von Teenie-Schwangerschaften bin. Auch das muss ich wieder dazu sagen.
Da ist keiner also, Fan von. Die Teenies eingeschlossen und die Eltern von dem Kind dann selber auch nicht. Es gibt definitiv eins zu früh, das ist vollkommen klar. Aber es ist jetzt rechtzeitig, ist ein bisschen zu weit nach hinten verschoben. Was ist das ideale Alter deiner Meinung nach? Also wenn man Mutter werden wollte?
Mitte 20, Mitte, Ende 20. In der heutigen Zeit, wo man tatsächlich sagt, man will erst mal eine Ausbildung gemacht haben oder ein bisschen was gelernt, ein bisschen was vom Leben gesehen, eine stabile Partnerschaft etabliert. Als Frau Mitte 20, als Mann Ende 20. Das ist realistisch. Wie gesagt, natürlich kann ich sagen, Anfang 20 wäre besser, weil körperlich, physiologisch und gesellschaftlich Generationenabstände verkleinern wäre super. Aber wie gesagt, realistisch gesehen, Mitte, Ende 20.
Stabil.
Das erste Kind.
Ja, wenn man es schafft. Ja.
Natürlich kommt es immer drauf an. Wenn du nicht die Frau hast an deiner Seite, mit der sich das lohnt. Also ich hätte mit meinen Ex-Freundinnen jetzt auch keine Kinder in die Welt setzen wollen. Muss man sagen, ich bin sehr froh, dass es nicht dazu gekommen ist. Und dass es jetzt erst mit meiner Frau ist, bin ich sehr, sehr glücklich drum. Also es hat schon seine Zeit und seinen richtigen Ort und ja, man muss es nicht überstürzen, aber man sollte zumindest, wenn man eine Beziehung eingeht, von Anfang an das Thema klären, ob man Kinder möchte oder nicht und ob die Partnerin das dann auch möchte, weil das ist halt Grundvoraussetzung und da muss man irgendwo einen Horizont abstecken. Wenn man sagt, nee, ich will erst heiraten und danach kann ich mir ein Kind vorstellen, ist doch gut, dann kann man das schon abstecken und so ein bisschen die Zukunft planen miteinander.
Ja, wir haben ja auch natürlich...
Das ist alles super.
Also hier schreibt doch jemand im Chat, man kann das so nicht sagen, was das perfekte oder ideale Alter dafür ist. Naja, also definitiv in dem Moment, wo halt das Risiko für Behinderungen massiv steigt, da ist wahrscheinlich in der Tendenz eher zu spät. Also das ist dann nicht mehr ideal oder perfekt. Ja. Also nach hinten hin können wir es relativ klar abstecken. Also spätestens, wenn keins mehr kommt. Also
auch als Mann, du musst halt sagen, natürlich könntest du mit 50 oder 60 noch ein Kind zeugen, aber du hast halt die Energie nicht mehr für ein Kind.
Also, ja, klar, klar.
Gehst du noch in den Freizeitpark auf die Holzachterbahn mit dem Kind oder nicht mit 60? Kannst du das noch? Kannst du auf dem Schneidersitz auf dem Boden sitzen mit deinem Kind? Klappt das noch oder macht deine Hüfte das nicht mehr?
Oder lässt die Kniescheiben rausfliegen?
Ja, es ist halt natürlich von der Energie her, ist jünger einfach besser. Du kannst mehr machen, du kannst mehr stemmen, du kommst besser mit dem Schlafdefizit klar, hast vielleicht auch ein bisschen ruhigere Mentalität und kommst besser damit klar, wenn das Kind unruhig ist oder nicht das macht, was du willst, gehört halt einfach dazu.
Ja, Mutterglück senkt das Krebsrisiko, setzt sich die Propaganda für Kinder fort. Schrecklich. Gebärmutterkrebs ist die sechsthäufigste Krebserkrankung bei Frauen weltweit. Eine australische Studie konnte nun zeigen, dass Geburten das Erkrankungsrisiko deutlich senken können.
Ja, das habe ich einfach nochmal nachgeschoben, weil es ja auch um das Thema geht, im Endeffekt, dass Schwangerschaft nicht nur den Körper ruiniert, sondern auch irgendwo das Leben ruiniert insgesamt. Wie gesagt, es hat auch positive Effekte und du kannst auch nochmal eins weitergehen. Da geht es nochmal um Brustkrebsrisiko, einfach, dass das nochmal angesprochen ist. Wir haben es vorhin ja schon mal erwähnt, aber dass es nochmal dasteht als Screenshot.
Genau, Schwangerschaft senkt Brustkrebsrisiko unter bestimmten Bedingungen. Es ist bekannt, dass Schwangerschaften einen gewissen Schutz vor Brustkrebs bieten können. Ab welcher Schwangerschaftswoche die protektive Wirkung beginnt, war bislang unbekannt. Eine in Nature Communications publizierte Studie hat jetzt das Zeitfenster für eine schwangerschaftsbedingte Brustkrebsrisikoreduktion reduziert. So, was haben wir hier? Geburt beeinflusst?
Kurze Version ist vor 30. dem 30. Lebensjahr.
Ja, genau.
Wer vor dem 30. Lebensjahr schwanger ist und im Bestfall auch stillt, kann sein Brustkrebsrisiko im Alter reduzieren danach. Ab dem 30. Lebensjahr tritt das nicht mehr so stark auf. Also dementsprechend, wie gesagt, es gibt tatsächlich genetisch oder beziehungsweise gesundheitlich sinnvolle Argumente dafür, unter 30 schwanger zu sein.
Ja, wir gehen einen Schritt weiter.
Genau. Da geht es jetzt um grundsätzliches Glück. Ne? Also es geht um Lebensglück. Und Lebensglück, wir haben verschiedene Möglichkeiten, Glücksempfinden. Es gibt das hedonistische Glück, was häufig in jungen Jahren weiter vorne im Leben steht. Also das ist dieses überhaupt einen Partner finden, Karriere machen, sich ausleben, Reisen machen und ähnliches. Und dann gibt es ein Glück, das sogenannte eudaimonische Glück, was erst durch Sinn im Leben, Werte, langfristige Ziele oder ähnliches kommt. Also das kann man nicht nur mit Geld oder mit Ähnlichem erfüllen, sondern da braucht es mehr dafür, dass das funktioniert. Und Kinder gehören eher zu dem. Du arbeitest nun mal 18 oder mehr Jahre an diesen Menschen. Du steckst da viel Zeit rein, investierst sehr, sehr viel. Und es ist ein Hauptindikator tatsächlich für Glücksempfinden, Selbstwirksamkeitsempfinden, Lebenssinnempfinden, die nächste Generation mitzuprägen. Das müssen natürlich nicht eigene Kinder sein. Man kann auch in Lehre gehen oder ähnliches. Oder selbst Priester haben das ja in gewisser Weise, wenn die ihrer Gemeinde was mitgeben. Aber eigene Kinder sind eben für die meisten Menschen das Realistischere.
Ja, es sind halt das wahre Lebensglück, aber liegt halt, das ist jetzt so eine Binsenweisheit, ne? Aber die langen und entbehrungsreichen Aufgaben sind meistens die, auf die du am Ende am meisten stolz bist. Sei es das Lernen für einen höheren Abschluss oder überhaupt für irgendeinen Abschluss, was Zeit in Anspruch nimmt, oder halt die Erziehung eines Kindes, das Großziehen eines Kindes. Ja. Auch das ist eine lange Aufgabe. Wenn sie gut gelingt, wird sie dir sehr viel Erfüllung bringen im Nachhinein. Ja, da sind wir wieder mit dem, was Kinder dir schulden am Ende.
Ja, Ich muss auch mal ehrlich sein, ich glaube, für die meisten Frauen der heutigen Zeit ist Schwangerschaft und Geburt das Härteste, was sie in ihrem Leben erleben müssen oder tragen müssen, weil es einfach sonst kein Leid oder keine harte Challenge für Frauen gibt in irgendeiner Art und Weise. Also ich glaube, Männer haben an vielen Stellen immer noch ein schweres oder beschwerliches Leben oder beschwerliche Arbeit oder ähnliches, allein körperliche Arbeit. Oder mehr Verzicht, sich herunterwirtschaften, kaputt arbeiten und ähnliches. Ich glaube tatsächlich, dass es auch Frauen irgendwo gut tut, mal Erfolgserlebnis in der Art und Weise zu haben, wo das mit Leid irgendwo einhergeht. Aber wie gesagt, das ist eine philosophische Sache.
Ich habe von vielen Frauen gehört, dass sie tatsächlich am Ende noch nicht mal den Schmerz überhaupt noch wahrgenommen haben bei der Geburt, weil es so weh tut, dass es halt nicht mehr merkst. Ich hoffe, das nimmt euch allen die Angst. Hat gut geklappt, ne? Toll. Also da wurde nur noch von einer Art Druck gesprochen, den man gespürt hat und gar nicht mehr. Das Schlimmste sind anscheinend echt die Wehen, ja, davor. Und die Presswehen selber, die sind gar nicht mehr so von Frau zu Frau unterschiedlich wahrscheinlich.
Ist unterschiedlicher. Also Eröffnungswehen sind häufig die unangenehmen Wehen, aber die Presswehen sind natürlich nochmal von Intensität her deutlich höher. Wobei, wie gesagt, auch da ist unterschiedlich. Es gibt Frauen, die fast von lustvollen Wehen sprechen und ähnlichem und von Glücksgefühlen unter der Geburt. Und es gibt Frauen, die eine PA haben wollten oder Lachgas, damit sie überhaupt durchkommen. Also unterschiedlich würde ich nicht pauschalisieren wollen, wie es ist.
Jetzt wird ja auch beanstandet, irgendwas sei krass verallgemeinert. Stell das nochmal richtig im Chat, was du meinst. Also, dass ich jetzt sage, dass die langen und entbehrungsreichen Aufgaben im Leben eigentlich die sind, die zum langfristigen Lebensglück führen. Dass das Hedonistische, dieses schnell reizbefriedigende eben zu kurzer Befriedigung führt, aber nie zu langfristiger. Also gibt es da Widerspruch? Ich hoffe, ich habe das sonst nicht falsch gedeutet.
Vielleicht bezieht es auf meine Aussage mit, dass Männer es schwerer haben oder Frauen recht einfach in der heutigen Zeit. Wie gesagt, ich sehe das halt von der Mentalität her, dass jede Gesellschaft quasi Männlichkeitsrituale hat, aber es gibt keine Weiblichkeitsrituale in der klassischen Hinsicht. Also
es gibt ja auch keine
Mann sein muss man. Ja, Mann sein muss man sich verdienen oder erreichen überhaupt den Qualitätsstandard oder sich behaupten, um überhaupt eine Frau zu bekommen letzten Endes. Und als Frau hat man diese Challenge häufig nicht. Klar, es gibt Arbeitsumfelder, die sehr hart sind, auch für Frauen, definitiv. Aber insgesamt, mein persönliches Empfinden, haben es Männer, was das angeht, leidvoller an vielen Stellen überhaupt erstmal sich ein Leben aufzubauen.
Der aktuellste Witz aus dem Chat. Preußen? Nein, pressen. Okay. Vielleicht war das verallgemeinert, ja, das wird höchstwahrscheinlich sehr unterschiedlich sein, ja. Viele nehmen auch Schmerzmittel, muss man sich wahrscheinlich immer überlegen. Manche Schmerzmittel zirkulieren dann halt auch im Blut des Kindes, ne? Also muss man überlegen, ob man das dann in Kauf nimmt. Aber ich bin da jetzt schon vielleicht viel zu weit. Das demografisch-ökonomische Paradoxon, Schoni.
Ja, da geht es ja um Kinder, muss man sich leisten können, ne? Das ist so das Nächste. Kinder treiben ein Jahr, oder Kinder sind teuer. Interessanterweise haben aber genau die Menschen viele Kinder, die ja nicht reich sind. Also das ist ein Paradoxon. Das heißt, entweder es gilt, dass man sich Kinder leisten können muss, dann müssten Reiche viel mehr Kinder haben, oder es spielt gar keine Rolle, dann kann es so sein, wie es gerade in der Welt ist. Und wenn wir global schauen, ist ja auch so, dass Afrikaner jetzt mehr Kinder haben als Europäer. Und auch das spricht ja nicht dafür, dass man sich Kinder unbedingt leisten können muss. Und ich muss persönlich sagen, Kinder sind per se nicht teuer, außer man will sich Kinder teuer machen. Aber klar, wenn du von Anfang an sagst, jedes Kind braucht ein eigenes Zimmer, jedes Kind braucht die neueste Markenkleidung, jedes Kind braucht ja neue Krippe, neuen Maxi-Cosi, neueste Dinge, ich will auch nichts gebraucht kaufen. Und ja klar, kannst du Tausende von Euro für dein Kind ausgeben, von Anfang an. Du kannst aber auch recht kostengünstig ein Kind großziehen. Also ich glaube, das Teuerste ist bei den meisten eher die Windeln am Anfang.
höchstwahrscheinlich. Und diese ganzen anderen Produkte drumherum, vielleicht auch diese Erstausstattung dementsprechend, das ist eine Hürde. Da bin ich auch für einen sozialen Staat, der das möglichst leicht macht. Die Sache ist aber die, es ist halt das Nicht-Abtreten-Wollen von Lebensstandard oder auch, so wie ich das beobachte, bei wenn man mit den Boomern redet, dass das vielleicht auch unterbewusst manchmal dieser Standard in der Prägung des Nachwuchses, der jetzt unsere Generation darstellt, übertragen wurde, weil sie auch so einen Lebensstandard hatten in der wirtschaftlichen Erblühung ihrer Generation, dass sie auch das gewöhnt waren, diesen Standard von einem Kind, ein Zimmer und so. Nicht, dass alle so aufgewachsen sind. Und ich kenne auch genug Leute, die haben mit ihrem Geschwisterkind lange Zeit bis in die Pubertät hinein ihr Zimmer geteilt. Und das sind auch alles normale und funktionale Mitglieder dieser Gesellschaft geworden, die nicht auf die Zeit zurückblicken werden und sagen würden, ich habe gelitten, das war Missbrauch oder so, dass ich jetzt hier ein Zimmer teilen musste. Und genau, schau dir die ökonomisch schwachen Schichten in Deutschland an, insbesondere migrantischer Herkunft. Das ist nicht das Problem, der Platz. Das Problem ist halt der Standard, den du... Es geht nicht darum, dass das Kind Leid in Kauf nimmt, wenn es sich ein Zimmer teilt. Aber es ist wahrscheinlich ein bisschen eine verbreitete Auffassung, dass irgendwie dann nicht lebenswürdig wäre. Und Gott allein weiß, also ich kann hier nur schätzen, aber ich glaube, es wird mehr Kinderwünsche geben, als wir glauben, die ein oder zwei Kinder, mindestens ein Kind hinter dem Kinderwunsch zurückgeblieben sind, nicht weil sie nicht können, sondern weil sie sagen, Wohnung zu klein. Mhm. 100 Pro. Also Zimmer nicht teilen. Mutmaßung. Aber ich glaube, es sind mehr, als wir denken. Andere haben dieses Problem nicht. Also Geld ist bei weitem nicht alles. Ist bei weitem nicht alles, auch wenn es hilft.
Selbiges halt mit Urlaub oder solchen Sachen. Also klar kannst du auch in Malediven fliegen, aber das ist halt unglaublich teuer. Oder du machst halt einen Campingurlaub. Für Kinder spielt es keine Rolle. Kinder wollen einfach Zeit mit dir verbringen. Denen ist egal, ob Sonne, Strand und Meer oder Wald, ja, oder irgendeine Trekkingtour oder wann man fährt mit dem Auto irgendwo hin und übernachtet nicht mal. Das Kind hat alles eine schöne Erinnerung, solange es Zeit mit dir verbringt und das eine gute Zeit ist.
Es ist also, halt das Geld
das
und
ist
es
halt
ist
immer der Punkt.
Genau. Es ist das Geld und gleichzeitig nicht das Geld. Das ist jetzt vielleicht irgendwie verwirrend, aber wenn du darüber nicht nachdenkst und sowieso so geprägt bist, dass du halt dir ein Zimmer teilst, dann ist es normal. Dann brauchst du keine größere Wohnung, bevor du das zweite Kind machst. Und auf der anderen Seite, ja, mehr wollte ich dazu eigentlich gar nicht mehr beitragen. Ja, aber es ist paradox. Es ist ein bisschen paradox, auch wenn es trotzdem arschteuer ist.
Mhm. So. Sonst geht es dann jetzt noch auf dem nächsten Bild tatsächlich um Frauen und deren finanzielle Situation. Und ob die tatsächlich durch Kinder maßgeblich beeinflusst wird und nicht durch einen anderen Faktor, den man sich anschauen könnte. Und wenn man hier sieht, natürlich haben kinderlose Frauen jeweils ein bisschen weniger Geld als ihr Pendant. Aber irgendwie scheint die Ehe da deutlich mehr auszumachen, wenn es um Vermögen geht.
Ob das wohl am anderen liegt?
Weiß also, klar spielt es eine Rolle, ob man jetzt Kinder hat oder nicht. Also mit Kindern hast du mehr Geld. Ohne Kinder hast du normalerweise ein bisschen mehr Geld. Aber wie gesagt, die Ehe hat einen viel, viel größeren Effekt darauf. Also sich an eine Person zu binden und eine Gemeinschaft zu bilden, die gemeinsam spart und gemeinsam Geld investiert und anlegt oder sich ein Häuschen kauft, hat so viel mehr zu tun. Also Single zu bleiben, egal ob mit oder ohne Kinder, ist finanziell die dümmere Entscheidung, als ein Kind in die Welt zu setzen oder nicht. Also das spielt eine viel größere Rolle.
Ja, also Dink-Lifestyle, natürlich haben die mehr Geld. Also ja, Double-Income, genau. No-Kids. Ist ja klar, ja klar. Aber genau, die Ehe scheint hier eben auch einen entscheidenden Unterschied zu machen. Einen Schritt weiter, der Erwerbsumfang.
Da ist es dann, ja, genau, dasselbe nochmal, geht es um die Männer. Und es gibt da relativ große Studien, dass im Endeffekt Männer mit Kindern mehr arbeiten, erfolgreicher im Beruf sind und auch insgesamt mehr Geld verdienen. Ist natürlich die Frage, ob da nicht eine Bias drin ist, weil erfolgreiche Männer eventuell mehr Kinder in die Welt setzen oder ob es sich umgekehrt ist, dass Kinder mehr Push geben und man sich mehr zusammenrafft. Ich persönlich kann jetzt sagen, ich finde schon, dass man sein Leben härter strukturiert, mehr pusht, mehr auch aufbauen möchte für seine Familie, einfach weil ein Kind da ist. Und wenn man die nächste Generation in Händen hat. Davor ist das ja was Abstraktes, wo man so drüber nachdenkt, ja, irgendwann habe ich vielleicht mal Kinder und ich baue mir jetzt was auf. Und jetzt hat man halt das Kind in den Armen. Und dann ist der Mensch und man weiß, okay, für den mache ich das. Und rein psychologisch-emotional spielt das schon für mich eine entscheidende Rolle. Also mein Alltag ist produktiver, mein Alltag ist besser strukturiert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich meine finanzielle Situation die nächsten 1-2 Jahre deutlich nochmal verbessern wird.
Ja, also das dreiste Feministenargument möglichst abgeschwurbelt wäre an der Stelle, die arbeiten im Durchschnitt einfach eine Woche, die arbeiten im Durchschnitt länger, einfach um ihrer Frau
nicht
und dem Kind fern zu bleiben und einfach ihre Ruhe zu haben auf der Arbeit, ja, und noch einen Kaffee zu trinken. So, debunk this. Ich gehe gern weiter.
Ja, und da komme ich schon zum nächsten, nämlich Kinder sind Klimaschädlinge.
Ja, das ist absolut verrückt, ne? Also das ist halt Peak-Verknüpfung des Zeitgeistes mit dem weiteren demografischen Rückgang, ja. Save the planet, make no baby. Dann sind wir halt irgendwann nicht mehr da, ne? Also du bist Aktivist für eine Einstellung, die unsere Existenz als solche auf der Welt langfristig beendet. Das kann kein guter Aktivismus sein.
Vor allem muss man halt auch sagen, also ganz gerne ans Weitergehen, der individuelle CO2-Fußabdruck ist ja im Endeffekt social engineered worden von Ölkonzernen und von anderen Konzernen, um quasi die Verantwortung umzulegen aufs Individuum. Und wie die Person lebt, entscheidet ja die Person dann selbst. Also klar kannst du ein absoluter Umweltsünder sein, wenn du lebst. Du kannst aber eben auch die Welt besser machen. Du kannst ja Entwicklung mit vorantreiben. Die nächste Generation kann es ja besser machen als die vorgegangene Generation. Das heißt, keine Kinder machen führt auch nicht unbedingt dazu, dass die Welt besser wird.
Sie wird halt nur weniger von Menschen bevölkert. Wobei, was passieren wird, ist, der Westen macht halt mit und andere von uns abgetrennte Regionen der Welt halt höchstwahrscheinlich nicht, weil die sich denken, Alter, was seid ihr jetzt geworden? Eine Endzeitsekte? Eine der sogenannten Wissenschaft-Trademark-hörigen Endzeitsekte, die sich jetzt selber einfach auslöscht. Es ist ja auch eine schlechte Pascalsche Wette. Es ist eine Pascalsche Wette, nur dass auch selbst wenn du recht hast, trotzdem alles verlierst. Also sie macht noch weniger Sinn, ne? Weil es ist halt egal, was wir machen, es hängt nicht von diesem Land ab, was passiert mit dem Klima, wenn es denn so abhängig ist, wie man es uns sagt, eben vom CO2-Ausstoß. Also das ist halt eine Pascalsche Wette mit der Aussicht, dass egal, was du machst, es vollkommen egal ist.
Nur was gerade jemand schreibt, ist das CO2-Klimanarrativ nicht mittlerweile eh am Kippen? In gewisser Weise ja. Also Stück für Stück, aber dauert ja immer eine Weile, bis es im Mainstream ankommt und bis es dann auch bei Aktivisten irgendwann ankommt. Also das Save the Planet, Make No Babies werden wir bestimmt noch 10 Jahre hören.
Ja, es ist halt Selbstmord aus Angst vor dem Tod, ne? Das ist schon bescheuert. Gut, der CO2-Fußabdruck ist eine Falle, sagst du?
Genau, wie gesagt, das war im Endeffekt,
ja.
Ist im Endeffekt social engineered. Also der wurde künstlich erzeugt, der individuelle CO2-Fußabdruck, um zu verschleiern, dass eigentlich Konzerne oder eben tatsächlich auch Multimilliardäre die größten CO2-Emissionen verursachen und das gar nicht das Individuum ist, was im Endeffekt den Planeten belastet extrem.
Ja, ist im Endeffekt
dadurch, dass man es halt auf alle Menschen umverteilt, alles, was ausgestoßen wird in Deutschland, kann man eben individuelle Schuld geben, wo eigentlich keine individuelle Schuld da ist.
Ja, ist im Endeffekt ähnliches Narrativ wie diese Auflegung der Kollektivschuld, dass wir uns über Fluchtmigrationsbewegungen keine Gedanken machen müssen, weil wir schicken ja Waffen in diese Region oder dieses abgedroschene moralische Erpressungsargument von liberaler Seite, sage ich jetzt mal, von linker Seite, was man da hört. Nein, wir sind das nicht. Das sind Waffenkonzerne. Das sind Geostrategen, die...
Oder halt Politiker, die es entscheiden.
Abseits
da haben wir keinen Einfluss drauf.
Genau,
also,
haben wir nicht.
Es gab aber keine Volksabstimmung, ob wir jetzt Taurus in die Ukraine liefern oder sowas.
Ja.
Also, hat ja niemanden interessiert, ob das Volk das möchte. Es ging ja letzten Endes nur darum, entscheidet die Regierung, die gerade an der Macht ist, machen wir oder machen wir nicht. Ich kann dagegen sein und kriege trotzdem die Schuld dafür. Also, das funktioniert halt so nicht.
Was ist denn hier los, Schoni?
Ist der abgeschnitten oder tatsächlich, der ist so? Ja. Nee, der ist so, den kannst du auch größer machen, dass wir oben anfangen.
Mhm.
Weil jetzt geht's um, Kinder zu bekommen, ist egoistisch.
Ah.
Also das ist ja auch ein verbreitetes Narrativ, dass man Kinder ja nur bekommt, weil man egoistische Ziele hat, weil man sich quasi billig Lebenssinn erschleichen möchte, weil man seinen menschlichen Trieben nachgehen möchte.
Ja!
Ich persönlich würde immer sagen, dass Kinder zu bekommen eigentlich altruistisch ist, weil es mit viel Verzicht einhergeht und mit viel Investition. Wie gesagt, man kann es natürlich auch anders sehen, hängt ja von der eigenen Lebensrealität ab. Natürlich werden Gegner von Elternschaft immer sagen, ja, die bösen Eltern des Egoismus, die setzen ja nur Kinder in die Welt und dies und das. Und es gibt bestimmt auch Eltern, die das so machen. Also gerade bei Promis habe ich manchmal das Gefühl, die haben jetzt nur ein Kind gezeugt, um das vermarkten zu können.
Tja.
Aber so der Durchschnittsmensch wird das nicht auf dem Schirm haben, das aus egoistischen Motiven zu machen.
Ja, und ich meine, ich habe das mit dem Ja jetzt auch gesagt, weil, also ihr könnt mich am Arsch lecken. Also dann ist es halt auch egoistisch und dann ist es aber trotzdem beides. Ne? Es ist trotzdem gut für dich und gut für die Gesellschaft, weil sie besteht weiter fort. Also das meine, es kann ja ein direkter Vorteil für mich daraus erwachsen und ein indirekter Vorteil, wie es in der Evolution auch normalerweise gegeben ist. Und der indirekte Vorteil ist, die Population besteht weiter und der direkte ist, dass ich meine egoistischen, bösartigen Gelüste davon verwirkliche, mein Erbgut weiterzugeben.
Mhm.
Ist halt beides drin.
Und ja, wie gesagt, man verzichtet dann auf viel, also hier zum Beispiel Schlaf, Partnerleben, ein bisschen Hobbys, Geld, Karrierechancen, Freizeit, unbekümmerte Couchtage ist vor allem die Anfangszeit, Lieblingsserien, Einladungen, Geburtstage oder ähnliches. Wobei eigentlich kann man alles hinbekommen, braucht halt einfach mehr Planung.
Oh ja.
Also ich finde, man kann das schaffen. Wie gesagt, man braucht halt ein Supportnetzwerk, Unterstützung und gute Planung, Organisation und dann kriegt man das hin. Auf der anderen Seite, wie gesagt, du bekommst Dinge wieder. Also es ist unglaublich viel, was dir so ein kleiner Mensch geben kann und was es auch an Bereicherung für die Familie oder für die Ehe in dem Moment gibt. Ja, man kann es eigentlich gar nicht in Worte fassen, wie gut es sich anfühlt, Kinder zu haben. Und ich glaube, die meisten werden das auch erst verstehen, wenn sie selber welche haben.
Die hier aufgelisteten, ich nenne es jetzt mal die Sachen, auf die man verzichtet, nenne ich jetzt mal Gegenargumente. Die werden, wie du schon gesagt hast, eben durch familiären Zusammenhalt relativiert. Natürlich nie auf null runter, das ist vollkommen klar. Es ist immer eine Selbstaufgabe, aber das mit den Hobbys, mit dem Geld, mit der Freizeit, mit den unbekümmerten Couchtagen, das hängt eben vom familiären Zusammenhalt ab und hängt davon ab, dass es starke Familienbande gibt, die es als Solidaraufgabe gegenüber ihrem eigenen Nachwuchs wahrnehmen, auch den dann folgenden Nachwuchs, die ja Enkelkinder dementsprechend genauso wahrzunehmen, auch wie Kinder, die von ihnen abstammen, was ja so ist, weil es die Familie ist. Und wahrscheinlich, das wäre eine der interessantesten Umfragen zu den Gründen, warum es Leute nicht wollen. Und viele sagen immer Geld auf Platz 1. Mich würde wirklich interessieren, wie viele machen es eben, weil ihre eigene Familie schon so belanglos gemacht worden ist, beliebig gemacht worden ist, eigentlich keine Rolle mehr spielt, so wie sie es in viel mehr Generationen Haushalten eben doch getan hat. Ja, also ich kenne diese Haushalte noch und das ergibt Sinn. Gut, ich gehe runter weiter. Du
kannst gerne nach unten scrollen, genau, einfach, dass man sieht, was da jetzt angeführt ist an positiven Aspekten. Aber wie gesagt, das kann jeder eigentlich für sich selber entscheiden, was er braucht oder auch nicht braucht oder was er sieht oder auch nicht sieht. Das ist vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, Kinder zu haben, ist auch was Schönes. Man muss nicht immer auf die negativen Dinge gucken. Und wie gesagt, Schlafentzug ist ein bisschen normal am Anfang oder dass man halt nicht mehr durchschlafen kann, wenn man das davor konnte.
Die Förderung von Kochkünsten. Es ist besser, ein guter Koch zu sein, ja? Höchstwahrscheinlich, definitiv.
Genau, dann kommen wir auch schon im Endeffekt zum letzten Thema, weil das hat gerade eben schon jemand geschrieben, lass mich kurz gucken. Irgendjemand hat geschrieben, wer fragt die Kinder, ob sie geboren werden wollen?
Frag keiner, du wirst einfach in deine Existenz gerissen. Herzlich willkommen.
Ja, also hier nur einmal die Altersstruktur. Also man sieht erstmal, wir haben mittlerweile.
Würdest du ein Kind nach der Geburt fragen, ob es gerne hier in die Selbstmordkapsel steigen wollte? Also die Entscheidung würdest du das Kind ja auch nicht treffen lassen.
Wie gesagt, kommen wir gleich noch ausführlicher.
Aber das ist schon so komisch, das ist schon so abstrakt, Alter. Ja. Du hast dich nicht entschieden, auf der Welt zu sein. Wenn ich das an meiner eigenen Existenz kritisieren würde, jetzt hypothetisch, dann hätte ich wahrscheinlich echt, müsste ich mir Sorgen um mich selber machen. Also wahrscheinlich. Mhm. Oh, ich habe mich nicht entschieden, dass ich hier bin.
Ist halt Antinatismus-Mindset. Das ist halt dieses, ich habe mir nicht ausgesucht, geboren zu werden. Leben ist Leiden, ich wollte nie leiden. Und man vergleicht dann halt Existenz mit Nicht-Existenz, was nicht möglich ist, weil es zwei komplett verschiedene Maßnahmen sind, beziehungsweise Realitäten. Mhm. Aber du kannst nicht geboren zu werden, nicht vergleichen mit einem Leben. Gibt's ja nicht. Also das ist so wie das Leben mit dem Tod zu vergleichen. Auch das geht nicht. Also oder die Zeit nach dem Leben mit dem Leben.
Willst du existieren, ja oder nein? Das ist halt eine komische Frage für jemanden, der noch nicht existiert.
Mhm. Du kannst dieses Wesen nicht fragen, ob es existieren möchte, aber das Wesen ist nicht vorhanden.
So ist das Leben halt. Also du wirst halt leider aus irgendeinem Bereich der Realität leider in dieses Leben hineingerissen, je nachdem, woran du glaubst. Du
kannst gerne eins weitermachen, weil da kommen wir genau zu den Fragen dann noch. Also das sind einfach ein paar Memes jetzt. Einmal, me, when I was born, I didn't ask for that. Also ich habe nicht darum gebeten, geboren zu werden.
Ja, also ich kann das als zynischen Humor, kann ich das nachvollziehen, als Mindset, glaube ich, unglaublich schädigend.
Ja, weil es macht dich ja zu einem professionellen Opfer letzten Endes.
Existence is pain.
Muss man einfach sagen. Ja, genau.
Life sucks and then you die.
Ja. Du kannst auch einfach eins weitergehen. Wie gesagt, ist nochmal ein Meme, was genau dasselbe aufgreift. Das ist jetzt eher die Antinatalismus-Bubble, weniger die Child-Free-Bubble.
No! You can bring new life into this cruel world. You're not creating a gift. You're manufacturing a victim, a prisoner of existence. And you're doing it all of your selfish wish to have a legacy. Yes, and? Ja, das ist das Ja-Meme, ja, auch an dieser Stelle. Ja, wer möchte keine Legacy haben? Ist doch cool. Stell dir mal vor, du hast eine Armee von Kindern, Alter. Könnte ich beschützen.
Fortsetzung der eigenen Blutlinie, der eigenen Ahnenreihe, wenn man es so nimmt. Und ich finde es eher seltsam, sich Leute entscheiden, das abzubrechen und sagen, hier ist Schluss bei mir. Also all das, im Endeffekt, so hart das klingt, das Leiden und der Kampf aller Vorfahren endet mit mir. Das ist schon eine traurige Vorstellung.
Warum kleben sich Leute einen Stammbaum irgendwie an die Wand? Also das gibt's ja. Ich kenne Leute, die haben einen Teppich an der Wand, wie im Orden des Phönix, in dem Haus der Blacks. Ja, dann ist da dieser Teppich tatsächlich, dieser Ahnenteppich, wo es dann bis zur Urgroßmutter hochgeht. Und das hat mich immer als Kind beeindruckt tatsächlich, weil das war auch dann in der Schule so eine Aufgabe, bringt mal euren Stammbaum mit. Und dann habe ich ein bisschen rumgefragt und du kommst halt, ja, du kommst vielleicht zur Urgroßmutter. Und das war's. Und dann halt nur eine davon. Na, das ist dann schon meistens nicht so normal gegeben und schwer nachzuvollziehen. Und ich habe das bei den anderen beneidet, weil das kam mir direkt vor, dass die irgendwie sich auch zu Recht ein bisschen wichtiger fühlen an der Stelle. Einfach weil sie es
mit einem Bezug hat irgendwo.
Also ja, siehst halt die ja Person zu sich selber.
Ist ja ähnlich auch mit einem Familiengrab oder Ähnlichem, wenn da einfach verschiedene Namen stehen und man einen Namen oder ein Bild oder Sonstiges dazu hat und man einfach da mal hingeht, das besucht mit den Kindern und sagt, ja, da liegt deine Urgroßmutter, Ururgroßmutter und ein bisschen was erzählt über die, dann ist es halt nahbarer. Als du hast halt gar keinen Bezug dazu, du weißt nicht mal, wer das ist.
Ja, also ich möchte das auf, dass ich eine eigene Gruft bekomme mit meinen Familienangehörigen und obendrauf tatsächlich ein einzelner kleiner Kirchturm ist mit einer Glocke und die läutet nur, wenn einer von uns beerdigt wird. Also ungelogen, das genau das habe ich gesehen tatsächlich neulich auf einem Friedhof und ich dachte mir, Alter, Digga, mein Grab. Hier im Chat vielleicht, wenn man Kindern nichts bieten kann, soll man meiner Meinung nach keine Kinder bekommen. Das musst du präzisieren, was dieses nicht bieten. Also wenn du denen keine Liebe bieten kannst, ja bitte keine Kinder bekommen. Ja, bitte nicht. Ja,
wenn du keine stabile Beziehung vorleben kannst, dann bitte auch nicht.
Also, ja, wahrscheinlich, das wäre schlecht. Das produziert in der Regel dann auch Leute, also einer der Hauptindikatoren, Vaterlosigkeit. Das produziert
Linke.
Und Kriminelle. Also Vaterlosigkeit und Kriminalität, das korreliert stark miteinander. Ja, Grabstein mit Clown drauf. Ja, mit so einer riesigen Messingstatue. Mit so einer großen Hupe eigentlich. Vielleicht reicht eine riesige Hupe einfach. Und die hupt dann einmal.
Kann das Ganze noch ein kleines bisschen nivellieren, weil natürlich letzten Endes haben beide Seiten irgendwo recht, sowohl die Antinatal- als auch die Natalismusbewegung. Es hängt von der persönlichen Gestaltungsfreiheit ab, wie man sein Leben sieht, welcher Moral man anhängt. Und letzten Endes gibt es kein 100% richtig oder falsch. Einziges, was ich immer versuche zu argumentieren, ist, für die Gesellschaft ist es am besten, wenn Kinder da sind und wenn immer wieder neue Kinder kommen und wir Generationenvertrag und die Gesellschaft am Laufen und stabil am Laufen halten können.
Ja, sonst funktioniert halt das Sozialsystem für alte Leute nicht mehr. Das ist dann übrigens das, was die Kinder den Alten schuldig sind. Ja, also das ist das, was halt nur so funktioniert.
Ja, wir können auch gerne sagen, dass einfach Kinderlose halt ein Negativfaktor in die Rentenzahlung bekommen oder sonstiges. Und dann darf jeder liberal, freiheitlich leben, wie er will. Und wenn dann 30% der Menschen keine Kinder zeugen, dann ist das eben so. Dann müssen sie halt schauen, wie sie im Alter zurechtkommen. Ist okay.
Einer also, der schönsten Anreize ist zumindest ein Multiplikator an die normale Rente, die jeder bekommt.
Genau. Aber wie gesagt, ich würde mir gern wünschen, dass unser Sozialsystem einfach am Laufen bleibt und wir es schaffen, eine funktionierende Gesellschaft aufzubauen, wo Kinder auch willkommen sind und wo Ehe oder Familie als was Positives und Wertvolles gesehen wird. Und wir einfach versuchen, das Beste aus uns und aus der Welt zu machen. Und das ist letztens auch das letzte Bild, was ich auch immer wieder predige. Also auch du ja mit Reddit im Endeffekt, da geht es ja genau darum. Es geht um Beziehungsführung, es geht um gutes Leben, es geht ein bisschen auch um Selbstermächtigung und Selbstwirksamkeit zu generieren, Standards und Werte zu etablieren. Und gerade in der heutigen Zeit ist es unglaublich wichtig, das irgendwie hinzubekommen.
Doppeltes Wahlrecht bei zwei Kindern.
Ich könnte auch sagen, du kriegst die Stimme deiner Kinder.
Also ich weiß, das ist provokant, ne?
Oder 20 sind.
Das ist provokant, aber ich habe das neulich mal gelesen. Hat das Kubitschek mal vorgeschlagen? Also natürlich ist das eine Provokation, wohlgemerkt. Aber ich glaube, was meint er? Irgendwie Staatsbeamte sollen kein Wahlrecht haben oder so? Keine Ahnung. Aber das mit den Kindern, zumindest mit dem Rentenmultiplikator, wir müssen ja nicht über das Wahlrecht jetzt philosophieren, Rentenmultiplikator, finde ich, ist eine hervorragende, kann man auch gut rechtfertigen, ne? Dieses Kind wird halt Steuern erwirtschaften und in die Rentenkassen einzahlen und warum solltest du dadurch dann nicht nochmal einen kleinen Goodie obendrauf bekommen? Das ist nur eine kleine Stellschraube, die kann man so einfach drehen und momentan tendieren wir eher in die Drehung in die andere Richtung. Ich glaube jetzt, dass das Thema Ehegattensplitting jetzt wieder aufkommt, ne? Das abzuschaffen.
Habe ich erst ein Video gemacht jetzt am Sonntag.
Das ist für alle schlecht. Es ist tatsächlich einfach für alle schlecht. Für die Männer und für die Frauen. Es ist halt einfach nur wieder so ein ganz kleines Dekonstruieren der Institution Familie durch die Dekonstruktion der Ehe.
Eine stabile Beziehung kannst du doch erst am Lebensende beurteilen. Ich finde euren Enthusiasmus ja super, aber auch ihr wisst nicht, wie eure Zukunft aussieht. Natürlich nicht, wir haben keine Glaskugel. Ich kann nicht sagen, ob ich in 20 Jahren noch mit meiner Frau zusammen bin, verheiratet bin, eine glückliche Beziehung habe, aber ich kann alle Stellschrauben so stellen, dass die höchstmögliche Chance hat, dass das so sein wird.
Eine stabile Beziehung kann ich beurteilen, wenn ich dich und deinen Partner einen Monat beobachten darf. Das braucht keine Jahre.
Aber häufig sieht man, ob da schon Probleme sind, ob es kriselt, ob es da Vorboten gibt, dass es scheitert, ob da vielleicht schon Verhaltensweisen in der Vergangenheit waren bei einem der Partner, die vielleicht dann wieder aktiv werden in der Zukunft und die Beziehung dadurch gefährden. Auch wie die miteinander umgehen, also wie liebevoll Partner miteinander umgehen, ob die abschätzig übereinander reden, ob der Mann von seiner Alten redet oder sowas oder ja, ob da Respekt ist, wenn die miteinander übereinander reden. Also man merkt schon sehr, sehr viel oder auch wie die Beziehung eben selbst funktioniert. Also man kann schon vieles richtig machen oder vieles falsch machen und an vielen Stellschrauben arbeiten, damit es bestfall tatsächlich bis ans Lebensende gut hält.
Aus dem Chat, warum redet ihr nicht über die unmenschliche Behandlung von Frauen in Kreißsälen und die Komplikationen bei der Geburt?
Mache ich gerne. Kann ich sehr gerne auch ausführlicher mal machen. Können wir auch gemeinsam machen, Clowny.
Okay.
Weil ich habe die letzten Tage auch auf X ein bisschen was dazu gepostet. Es stimmt, mittlerweile ist es so, dass ein Drittel der Frauen traumatische Erlebnisse im Kreißsaal haben, dass es extrem übergriffig ist. Vieles davon, wir haben es im Vorgespräch gehabt, hängt mit den Leitlinien zusammen, die mittlerweile etabliert sind, also die angeblichen Goldstandard Evidence-Based Medicine Leitlinien, die halt rein auf Statistiken beruhen und das Individuum, Physiologie, das Gefühl der Mutter und Ähnliches komplett ausblenden. Du bist dann halt einfach eine Zahl, ein Risikofaktor. Und in der heutigen Zeit will kein Arzt mehr Verantwortung übernehmen für irgendwas. Dementsprechend beruft man sich immer auf die Leitlinien und dann werden tatsächlich Zwangsmaßnahmen an einem vollstreckt aufgrund dieser Leitlinien, gegen die man sich auch nicht wehren kann. Also du hast wenig Chancen und häufig auch nicht Kapazität, weil eine Geburt eine extrem emotional anstrengende Situation ist, in der du dich selten gegenüber Ärzten behaupten kannst, die dir dann Druck oder Angst machen, dass dein Kind stirbt oder du stirbst, wenn du es nicht so oder so machst.
Wenn du die Geburt nicht einleitest, wenn du nicht einen Kaiserschnitt oder was auch immer machst.
Ja, du musst dich da behaupten können und du kannst dich häufig nicht behaupten, weil das System so konfiguriert ist, dass du gar nicht die Wahl hast. Also an vielen Stellen wird einfach für dich entschieden. Auch sowas wie Oxytocin nach der Geburt gespritzt zu bekommen, damit sich die Plazenta besser ablöst. Oder sonst, das passiert teilweise automatisch, ohne dass du es merkst, ohne dass dir gesagt wird, was es für Risiken hat oder für Probleme verursachen kann. Weil es einfach eine Leitlinie drin steht, dass es jetzt so gemacht wird. Und man kann sich da auch einlesen davor und einarbeiten und du hast trotzdem häufig keine Wahl. Du kannst höchstens entscheiden, Hausgeburt zu machen oder in ein Geburtshaus zu gehen. Klappt aber auch nicht mehr, wenn es irgendwelche Risikofaktoren gibt oder irgendwas anderes, was davor gelaufen ist.
Ja, ihr könnt und euch natürlich auch umhören, ja, und fragen, wer hat wo sein Kind bekommen aus eurem Freundeskreis, wenn ihr solche Freunde habt. Und dann könnt ihr dementsprechend schauen, in welchem Krankenhaus das günstig wäre. Wobei das auch, hängt oft von der Wohnlage ab und die Auswahl ist da meistens nicht so riesig.
Letzten Endes, was ich als Mann anderen Männern mitgeben kann, ihr seid das Schutzschild eurer Frau im Kreißsaal. ihr habt euch da vorzustellen. Und es kann natürlich gut sein, dass dieses Schutzschild auch zerbricht an manchen Stellen oder bröckelt. Aber es ist eure verdammte Aufgabe, in jedem Moment da zu stehen und das Beste für eure Frau und euer Kind zu machen und sie auch vor emotionalem Traumata zu beschützen, auch vor Druck von Ärzten. Dass ihr das abschirmt, dass ihr die Gespräche draußen führt, dass ihr die Leute rauswerft aus dem Kreissaal im Zweifelsfall und sagt, wir besprechen das jetzt draußen und ich teile das meiner Frau mit. Also das ist eure verdammte Aufgabe als Ehemann oder als Mann an der Seite der Frau.
Genau, Dammschnitt zum Beispiel sei hier auch erwähnt, im Chat zumindest, also solche Sachen. Dann reißt er halt, ja, dann wird er wieder genäht.
Riss ist auch häufig besser als Schnitt, heilt besser, komplikationsloser, lässt sich schöner auch nähen häufig oder besser nähen. Also letzten Endes, wie gesagt, das Problem ist, dass wir in der heutigen Zeit Risiken minimieren wollen und natürlich ist dadurch auch die Müttersterblichkeit und die Kindersterblichkeit ein paar Prozentpunkte runtergegangen. Dafür haben wir jetzt 30% traumatische Geburten. Ist es das wert? Muss jeder für sich entscheiden. Also es ist eine Abwägung und in der heutigen Zeit wollen wir einfach Risiken minimieren. Und das geht halt mit unmenschlicher Behandlung einher.
Muss man
leider einfach so sagen.
Vor der letzten Folie vielleicht, also die Person, die das vorhin geschrieben hat, legt jetzt nochmal nach. Eine Bekannte musste bei Minusgraden im Auto die Wehen erleiden und wurde nur für die Geburt selbst reingelassen. Das ist natürlich scheiße. Die Erfahrung habe ich jetzt noch nicht aus meinem Umfeld gehört, aber das klingt absolut schrecklich. Alle Anzeigen. Gut.
Wie gesagt, ja, letzten Endes, ich kann gern mal länger, oder wir können auch mal länger drüber reden in der Ketzerkirche, klauen die darüber. Es ist ein großes Thema. Es gibt da viele Studien dazu. Es wird auch im Ärztekreis und unter Hebammen hart diskutiert. Häufig ecken auch die Hebammen mit den Ärzten an. Ist ganz häufig so, dass die Hebammen eigentlich natürliche Geburten wollen oder lieber noch warten wollen mit irgendwelchen Eingriffen, die Ärzte aber dann drängen und dann, ja.
Klingt nach Corona, kommt's, steht hier.
Kommt's, wie es kommen muss. Und es ist tatsächlich so, seit 2010 ungefähr hat das angefangen mit den IBM-Leitlinien. Und seitdem ist das ganze Medizinsystem so, dass Ärzte keine Verantwortung mehr übernehmen wollen, keine Risiken mehr eingehen wollen, selbst wenn dadurch andere Risiken erhöht sind. Also die Einleitung erhöht ja das Problem auf Kaiserschnittrate und auf Blutung. Also du hast dann auf der einen Seite das mehr Geburtsstillstände. Auf der einen Seite das Risiko minimiert, dass eine Schwangerschaftsinfektion kommt, erhöhst aber die Komplikationsrate auf einer anderen Seite. Und diese Abwägung darfst du als Paar häufig gar nicht mehr treffen, dass du sagst, nee, ich nehme lieber das Infektionsrisiko in Kauf und dafür auf der anderen Seite habe ich dann eben das Sektio-Risiko nicht.
Ja, einen Schritt weiter.
Ja, wie gesagt, es ist auch schon das Plädoyer, was wir eh schon jetzt gesagt haben. Es braucht die stabile Beziehung und wie gesagt, ist auch damit drin. Du brauchst als Mann, musst für deine Frau da sein. Das ist die letzte Folie. Du musst da als Paar durch. Es ist die härteste Zeit, die ihr wahrscheinlich habt im Leben, ein Kind in die Welt zu setzen und ein Kind großzuziehen. Und das funktioniert nicht, wenn ihr kein harmonisches Paar seid und nicht gemeinsam funktioniert.
Ja, wie zum Beispiel Shoni und ich.
Ja, wir funktionieren super.
Wunderschönes Thema, Shoni, und ein Thema, was wir richtig konsequent voll im Zeitplan durchgehauen haben.